Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium-Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärzte aus 4 Fachbereichen. Ich bin Stefanie Neureuther, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Mediziner und Ernährungsexperten, unterhalte mich mit Mental Health und anderen spannenden Persönlichkeiten. Heute ist Professor Dr. Sebastian Siebenlist mein Gast. Er leitet seit gut einem Jahr die universitäre Sportorthopädie am Klinikum rechts der Isar in München. Als international anerkannter Spezialist für Ellbogenchirurgie beschäftigt er sich unter anderem mit neuen Behandlungsverfahren für den Tennisellbogen. Warum der nicht nur Sportler betrifft, wie man vorbeugt und was genau man dagegen tun kann, das verrät er uns jetzt gleich. Herzlich willkommen, lieber Sebastian. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Und du hast vorgeschlagen, dass wir über das Thema Tennisellbogen sprechen. Ein Feld, das dich besonders interessiert. Weshalb?
Ja, liebe Steffi, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Der Tennisellbogen ist tatsächlich ein großes Thema in meiner Sprechstunde, das mich jede Woche aufs Neue wieder beschäftigt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute darüber sprechen.
Wie genau entsteht ein Tennisellbogen? Mal ganz abgesehen vom Tennisspielen.
Diese erste Frage ist tatsächlich schon gar nicht so einfach zu beantworten. Was wir heute wissen, ist, dass eine sogenannte Epikondylitis, was ja der Fachausdruck für den Tennisellbogen ist, gar keine sogenannte Itis, was Entzündung bedeutet, eigentlich ist. Sondern wir wissen, dass es sich im Wesentlichen um einen Umbauvorgang von Sehnengewebe handelt, mutmaßlich durch ein Einsprossen von Gefäßen, eine sogenannte fibroangioplastische Tendinose. Und am Ende des Tages berichten fast alle Patienten, dass sie sich überbelastet haben mit dem Arm. Also es geht in der Regel immer um das Thema zu viel Belastung durch Unterarmtätigkeiten. Das können sportliche Tätigkeiten sein, das können berufliche Tätigkeiten sein, wie jetzt zum Beispiel häufiges Wiederholen der gleichen Bewegung, zum Beispiel auch bei Schreibtischtätigkeiten, sprich am Computer viel auf der Tastatur zu tippen, aber natürlich vor allem im Sport. Also gerade die Schlagsportarten, Tennis natürlich, daher kommt der Name, Handball, solche Sportarten, all
Golf
diese Patienten,
auch
Golf, ja, sind betroffen. Es gibt ja auch den Terminus Golferellenbogen. Da ist dann eben nicht die Außenseite am Ellenbogen betroffen, sondern die Innenseite, weil die Schlagrichtung eine andere ist oder die Schlagbewegung. Dementsprechend heißt das dann eben Golferellenbogen.
Und sind die Schmerzen ähnlich? Also wie erkenne ich den Unterschied?
Die Schmerzen sind ähnlich. Tatsächlich ist aber der Golferellenbogen wesentlich seltener als der sogenannte Tennisellenbogen auf der Außenseite des Ellenbogens. Ich würde schätzen sicherlich 10-1. Also die Patienten, die uns maßgeblich aufsuchen, sind Patienten, die tatsächlich auf der Außenseite ihre Beschwerden haben. Und wir Behandler sind eigentlich mittlerweile auch dazu übergegangen, den Terminus Tennisellenbogen gar nicht mehr zu benutzen, weil tatsächlich die wenigsten der Patienten, die damit ein Problem haben, wirklich aktiv Tennis spielen.
Ja.
Natürlich gibt es auch Tennisspieler, die das auch haben, und bei denen ist es meistens oft besonders schwierig, das zu behandeln. Aber die meisten Patienten sind eher in ihren beruflichen Aktivitäten betroffen.
Ja, also gerade jetzt wahrscheinlich nach diesen ganzen Homeoffice-Zeiten ist das eher ein Fall, wo das auftritt, nehme ich an.
Absolut, absolut. Ja, also viele Patienten, die auch gar nicht körperlich wirklich tätig sind, kriegen eben solche Beschwerden auf der Außenseite am Ellenbogen. Das können auch einfache Tätigkeiten sein, wo man sich gar keine großen Gedanken macht. Aber es geht immer darum, dass diese Tätigkeit einfach oft wiederholt wird. Zum Beispiel ein Bäcker, der immer wieder, weiß ich nicht, die Breze einrollt. Ja, das muss gar nicht mit viel Kraft sein, aber es ist immer wieder die gleiche Bewegung. Und natürlich eben dieses Tippen auf der Tastatur, weil sämtliche Finger, alle Strecker der Finger letzten Endes da am Außenrand des Ellenbogens ansetzen.
Also du merkst das eigentlich relativ gleich, wenn du darunter leidest, dass das sich im Grunde genommen in der Außenseite der Schmerz befindet.
Genau, also der Schmerz ist sicherlich außenseitig lokalisiert, aber natürlich ist es so wie ganz häufig in der Medizin, dass es eben viele Differentialdiagnosen auch geben kann, die einen ganz ähnlichen Schmerz verursachen können. Und das gilt es eben für uns als Behandler herauszufinden. Ist es wirklich ein sogenannter klassischer Tennisellenbogen, eine klassische Epikondylitis, oder steckt vielleicht was ganz anderes dahinter?
Und kann es auch chronisch werden?
Ja, tatsächlich ist es eigentlich so, dass viele von dieser Art Erkrankungen in einem eher chronifizierten Zustand sind. Meistens beginnt es relativ abrupt. Viele Patienten berichten auch über ein kleineres Trauma oder mal einen Unfall oder irgendwo, wo sie sich schnell festhalten mussten. Und danach beginnt das dann. Und das beginnt relativ schleichend, wird dann immer stärker. Und viele Patienten haben damit dann wirklich über einen langen Zeitraum zu tun.
Und sind die Schmerzen ähnlich wie bei einer Sehnenscheidenentzündung?
Also die Sehnenscheidenentzündung ist tatsächlich eine eigentlich im Sinne der histologischen Untersuchung zumindest eine echte Entzündung. Also es kommt wirklich zu einem Anschwellen vor allem des Sehnenscheidengewebes und zu Veränderungen in der Sehne. Teilweise bis hin zu solchem Reiben und Knistern oder Knacken in den Sehnen. Aber diese Art der Erkrankung ist häufig gut zu behandeln durch einen gewissen Zeitraum einer Rückstellung. Und bei der Epikondylitis bringt das meistens nur bedingt was. Und sobald man mit den Aktivitäten wieder beginnt, dann ist das Problem auch wieder da.
Also es wird dann wie getriggert wieder.
Ja, genau. Also es ist schon so, dass wir den meisten Patienten primär erstmal als erste Maßnahme mit an die Hand geben, die Tätigkeit in irgendeiner Art zu modifizieren. Zum Beispiel, ich meine, wir kennen das alle, es gibt am Schreibtisch die sogenannten Vertikalmäuse, dass man eben nicht mehr die Seitwärtsbewegung mit der Maus macht, sondern dann eben nur noch mit der Hand in der vertikalen Richtung. Oder auch das Arbeitsgerät zu modifizieren, also das Arbeitsgerät in die andere Hand zu nehmen, wenn es möglich ist. Einfach für einen gewissen Zeitraum, um das Ganze mal zu entlasten.
Und sag mal, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Ich glaube, über die Frage könnten wir tagelang diskutieren. Tagelang. Ja. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele publizierte verschiedene Behandlungsmethoden, wahrscheinlich über 150 verschiedene. Das geht von Physiotherapie über Akupunktur, also nicht mehr traditionelle, klassische medizinische Methoden, über Injektionstherapien, über Stoßwellentherapie, Magnetfeldresonanztherapie, Radiofrequenztherapie. Also da könnte ich noch tagelang aufzählen, was es gibt, bis hin zum Operieren.
Ah, das muss man auch teilweise operieren?
Es gibt auch teilweise Verläufe, wenn das wirklich chronisch über mehrere Monate anhält, dass man dann als Ultima Ratio am Ende eine Operation anstrebt.
Das weiß ich nur von meinen, ich habe viele Bandscheibenvorfälle und solche Sachen gehabt. Man kriegt sehr schnell Cortisonspritzen. Macht man das in dem Fall auch?
Cortison ist ein schwieriges Thema. Also man kann Cortison so als Notfallmedikament, sage ich jetzt mal, verwenden. Und das funktioniert auch gut. Das wirkt kurzfristig in der Regel sehr gut. Aber es hat keinen langfristigen Effekt. Und das weiß man. Das ist in guten Studien eigentlich untersucht worden, dass Cortison, wenn man es häufiger eben benutzt, so ein, ja, wie so eine Art Gewöhnungseffekt sich einschleicht. Der Effekt wird immer kürzer. Umgekehrt ist es aber auch so, dass es gute Untersuchungen gibt, dass es in der Form sogar einen sehr negativen Einfluss haben kann, nämlich dass es die Sehnen noch spröder macht und möglicherweise sozusagen die Nekrosen oder die Gewebeveränderungen der Sehnen dadurch fortschreiten. Deswegen empfehlen wir überhaupt gar kein Cortison, wenn dann, wie gesagt, einmal als absolute Ultima Ratio im Notfall, wenn jemand sagt, ich muss morgen das und das machen, kann meinen Arm aber gar nicht bewegen.
Oder hab furchtbare Schmerzen.
Genau, oder wenn die Schmerzen wirklich so unerträglich sind, dass es gar nicht anders mehr geht, aber dann auch wirklich einmal und dann ist die Sache erledigt.
Jetzt weiß ich ja, dass du dich unheimlich viel mit Imperationstechniken auch beschäftigst. Hat sich da nicht auch eine Menge getan in den letzten Jahren? Oder gibt es was, wo du sagst, das wende ich am meisten an, diese Operationsmethode?
Also es ist tatsächlich schon so, dass sich in der Form was getan hat, dass sich meine eigene Einstellung zur Operation etwas geändert hat. Also das ist mal das eine. Ich versuche jetzt einen anderen Ansatz zu verfolgen. Wir haben früher immer versucht, diese Sehnenansätze, die eben teilweise vielleicht eingerissen sind oder zumindest zum Teil abgerissen sind, eben wieder zu refixieren. Das heißt, wieder am Knochen zu befestigen. Dagegen machen wir jetzt, eigentlich seit fast über 2 Jahren jetzt schon eine neuere Technik, die man auch arthroskopisch, also durch eine Gelenkspiegelung durchführen kann, indem wir die Sehnen einfach nur etwas anfrischen und am Knochen lösen, in der Hoffnung, dass der Körper sich damit selbst hilft, einfach durch dieses Trauma, was wir quasi durch die Operation setzen. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut.
Also wie lange dauert so eine OP und wie lange falle ich dann aus?
Also die OP dauert 20 Minuten. Und danach dürfen meine Patienten alles machen.
Auch wieder Tennis spielen und auch wieder
alles. Also keine sportliche Betätigung, aber im Alltag alles für die ersten 6 Wochen. Und danach geht es langsam los mit Krafttraining, mit physiotherapeutischem Beüben und so weiter. Und Sport in der Regel nach 12 Wochen, also nach 3 Monaten.
Und was ist jetzt dein Rat, wenn du sagst, du operierst nicht, weil du jetzt den Patienten gesehen hast oder die Patientin und es reicht eigentlich, wenn man das konservativ behandelt? Wie lange dauert so etwas, wenn ich wirklich Schmerzen habe und man sich gegen eine OP entscheidet? Was muss ich machen und was ist vor allen Dingen zu beachten?
Also wir versuchen schon, die Patienten so lange es geht, ohne eine Operation zu behandeln. Tatsächlich ist es aber wirklich so, dass viele Patienten oder einige Patienten, die wir sehen, einfach auf keine konservative Therapie wirklich gut ansprechen, so dass sie selber sagen, es ist jetzt ein Stadium für mich erreicht, damit komme ich zurecht. Und das Lustige ist auch, dass die eine Therapie bei einem sehr gut hilft und beim nächsten die gleiche Therapie gar nichts hilft.
Also okay, das ist individuell sozusagen.
Absolut individuell. Man muss es ganz jedes Mal wieder neu mit jedem Patienten besprechen. Man muss auch sagen, wir legen einen klaren Stufenplan fest. Wir beginnen damit und versuchen dann das. Und erst wenn 2, 3, 4 solcher Therapieformen nicht gegriffen haben, dann denke ich über eine Operation nach. Also das beinhaltet in der Regel immer erstmal, das ist zumindest mein Schema, Physiotherapie. Ein vernünftiges physiotherapeutisches Eigenbeübungsprogramm gehört da auch dazu, dass man zu Hause versucht, die Sehnen zu lockern, zu dehnen, all diese Dinge.
Und wie ist das mit diesen Bällen?
Das gehört alles da dazu. Mhm. Aber wichtig ist, dass man es eben am Anfang unter physiotherapeutischer Anleitung und Kontrolle mal macht. Dann, was ich auch gerne verschreibe, sind so Orthesen, sogenannte Nachtlagerungsschienen. Da kann man in der Nacht die Hand etwas entspannen, also die Sehnen entspannen, um sie dann am nächsten Tag wieder besser einzusetzen. So ist der Gedanke dabei. Und was wir auch teilweise eben machen, dass wir so eine Art Injektionstherapie machen. Wir benutzen aber eben kein Cortison, sondern wir benutzen in der Regel körpereigenes Blut.
Ah, sehr gut.
Ja, aber kein explizit jetzt hergestelltes zentrifugiertes Blut. Das gibt es ja heutzutage viele solcher Ansätze. Das nennt sich PRP, Plated Rich Plasma.
Gibt es ja auch in der ästhetischen und Dermatologie.
Richtig, genau. Aber man weiß mittlerweile eigentlich, dass Vollblut fast den gleichen Effekt hat. Und es ist für den Patienten genauso komfortabel oder nicht. Und wir haben das jetzt auch in Studien gemacht und konnten damit einen sehr guten Effekt nachweisen.
Und dann muss man dann in regelmäßigen Abständen diese Behandlung
bekommen? Also wir haben das maximal 2-mal getan bis dato und damit haben wir jetzt eben auch eigentlich eine sehr gute Erfolgsrate erzielt. Aber es gibt eben nach wie vor immer weiter Patienten, die auch mit solchen Maßnahmen dann irgendwann immer noch sagen, ich komme nicht zurecht, es klappt so nicht und ich will jetzt eine Lösung. Jetzt.
Ja, das ist ja meistens so, dass wir alle keine Zeit haben, ungeduldig sind.
Das Witzige an dieser Erkrankung ist ja, dass es eigentlich eine sogenannte selbstlimitierende Erkrankung ist. Es gibt super Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man nur lang genug wartet, ist das Problem irgendwann gelöst. Aber diese Zeitspanne kann zwischen 6 und 24 Monaten liegen.
Oh mein Gott, ja.
Und also, das ist natürlich nichts, was man dem Patienten so sagen kann. Und deswegen braucht man immer eine Lösung und einen Plan, wie man sozusagen diese schmerzhafte Zeit überbrückt und dem Patienten was Vernünftiges an die Hand geben kann.
Ja, jetzt habe ich ja ganz viel gelernt darüber. Jetzt ist meine Frage natürlich umgekehrt Prävention. Was kann ich denn machen, damit mir das gar nicht erst passiert? Also wenn ich jetzt sehr gerne Sport mache oder wahnsinnig viel am Computer sitze, was wir ja leider alle machen, was wäre denn da dein Rat?
Also ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist zu versuchen, die Bewegungsabläufe oder so seine täglichen Aktivitäten so gut wie es geht zu variieren.
Ja, also immer unterschiedliche.
Genau, irgendeine Art von Wechsel reinzubringen, immer mal wieder zwischendurch was anderes machen, was sicherlich ganz schlecht ist, wenn man wirklich über Stunden immer das Gleiche tut. Das gilt sowohl für den Sport als auch wie im Beruf natürlich. Das ist sicherlich nicht immer einfach, das ist mir völlig klar. Aber ich glaube, das ist die beste präventive Maßnahme, die man sich so überlegen kann. Also es gibt ja auch diese ganzen Spangen, die man da am Ellenbogen tragen kann oder Kompressionsbandagen, all diese Dinge, die aber meistens immer erst verschrieben werden, wenn das Problem schon da ist. Ob das möglicherweise auch einen präventiven Effekt hat, kann ich so jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Wäre möglicherweise auch eine Idee, dass man sich das überlegen kann. Aber das Lustige ist ja auch, es gibt Leute, die haben das, also die haben eine maximale Belastung ihr Leben lang und haben nie eine Epikondylitis. Und dann gibt es Leute, die machen das mal 3, 4, 5 Tage und es geht plötzlich los und dann kriegen sie es nicht mehr und dann werden sie es nicht mehr los. Also so ganz alles schlussendlich wirklich bis ins Detail haben wir es noch nicht verstanden, glaube ich. Aber es ist aus meiner Sicht das Wichtigste, mit dem Patienten, mit jedem individuell neu einen Plan zu besprechen, wie man die Sache angeht und wo man hin möchte, welches Ziel man erreichen möchte. Ja. Es gibt auch Patienten, die sind mit einem niedrigen Schmerzlevel fein und können damit umgehen. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, nein, das ist für mich keine Option, so geht's nicht im Tagesablauf.
Gut, das ist ja wieder das individuelle Schmerzempfinden,
absolut,
nehme ich an.
Genau.
Sebastian, das war jetzt sehr spannend und ich glaube, dass man eine Menge jetzt, oder ich habe eine Menge gelernt, Prävention und auch was es heißt, wenn ich Schmerzen habe, weiß ich, wo ich hin muss, das sowieso. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald zu einem anderen Thema wiedersehen.
Vielen Dank, war ein tolles Gespräch.